Fahrrad.
Ich unterstütze dich da komplett. Ja. Die Netflix Tour de France Serie Unchained geht in die dritte Runde, aber das ist dann die letzte Staffel. Ja, da ist ein Gel explodiert.
Explodiert.
Naja. Nur Berlin, Düsseldorf, Essen, Dortmund und München kamen schlechter weg als vor 2 Jahren.
Den hatte ich noch vorher überholt. Da war so ein Typ auf dem Singlespeed. Der sah eigentlich ganz pfiffig aus. Der ist voll reingefahren.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Folge 101 vom Bikers Paradise Podcast. An dieser Stelle müssen wir sagen, wir sitzen auf einmal in einem anderen Studio.
Oh ja, es ist schön hier.
Wir mussten umziehen. An dieser Stelle müssen wir dann auch nochmal sagen, herzlichen Dank an Good Guys Entertainment, weil ohne die hätte es diesen Podcast niemals gegeben. Vielen Dank für 100 Folgen, dass wir bei denen aufgenommen haben. Die ganze Idee ist ja auch von denen. Und jede gute Beziehung geht das dann irgendwann auch mal vorbei, aber im Guten. Und jetzt sitzen wir bei Flux FM, Berliner Radiosender, im Studio und nehmen hier unseren Podcast auf.
Es war eine schöne Zeit bei Good Guys und die Good Guys sind auch super cool und haben sehr, sehr tolle Sachen an den Start gebracht, ja. Aber jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung. Ganz andere Frage. Wie fühlt man sich so mit 100?
Mit 101 jetzt mit 100, sogar.
Wie fühlt man sich so mit 100?
Noch nicht so ganz erwachsen.
Ach, ist das so?
Ich weiß nicht, ich finde, diese 2 Jahre vergingen echt wie im Flug, oder?
Ja, ja, ging schnell. Was ich schön fand, dass wir die 100 im Sommer gefeiert, weil das macht immer mehr Spaß, ne? Wir waren draußen und so weiter. Und dann habe ich mal hochgerechnet, die 200, das ist nicht immer im Sommer, also nicht wie ein normaler Geburtstag, das verschiebt sich immer. Irgendwann müssen wir auch mal im Winter feiern.
Ach,
wahrscheinlich.
Du großer Gott. Naja, aber das liegt ja noch weit, weit in der Zukunft. So, kleiner Themenausblick für heute. Es gibt noch mal einen kleinen Nachtrag zu Squeezy. Das war ja unsere große Folge 100, Sporternährung. Und jetzt reden wir über Verpackung von Sport. Sportlernahrung. Da habe ich ein sehr, sehr großes Learning und das müssen wir unbedingt mit euch teilen. Außerdem geht es um die Tour de France. Gibt ja auch bald wieder diese Netflix-Serie.
Oh oh.
Und dann habe ich zum Beispiel noch vom ADFC den großen Fahrrad-Klimatest mir angeschaut und da reden wir mal über die Städte, die abkacken und die Städte, die ganz gut dabei sind.
Und dann reden wir nochmal über das RAM, das Race Across America.
Aber erstmal habe ich eine Frage an dich. Bist du jemals in deinem Leben Fußballfan gewesen oder hast du mal irgendwie einen Verein unterstützt oder selber mal gespielt?
Dazu gibt es eine geile Geschichte, soll ich die mal erzählen?
Ja, komm.
Ich hab mal als 14-Jähriger ein Jahr in der Highschool in den USA verbracht, im Silicon Valley tatsächlich. Und da gab es, und es ist schon sehr lange her, das könnt ihr mal hochrechnen, da gab es tatsächlich in der Highschool eine Fußballmannschaft und es war so gang und gäbe, jeder hat Sport nach der Schule gemacht. Und ich dachte so, naja, gehst du halt zu den Fußballboys, ich habe keine Ahnung von Fußball, ne? Ich war nie im Verein oder so, gehst du mal zu den Fußballboys, naja, das, was die können, kannst du schon lange, ne? Dann habe ich da nach der Schule so ein Auswahltraining für die Mannschaft mitgemacht. Das ging 2 Stunden. Ich habe schon nach einer halben Stunde dachte, ich wusste nicht mehr, ob ich Männlein, Weiblein oder was auch immer bin. Und das Allerschlimmste, und ich meine, das ist sehr lange her und ich habe es noch vor Augen, als wenn es jetzt gerade passiert ist, ganz zum Schluss sagt der Trainer, so, jetzt stellt euch mal auf dem großen Platz in eine Linie auf und dann rennt ihr alle rüber. Den großen Platz, einmal der Länge nach und die ersten 2 können in die Umkleiden sich duschen. Kannst dir ungefähr vorstellen, wie oft ich über diesen Platz rennen musste? Sehr oft.
Weil du im Endeffekt das Ding gewonnen hast, das ja, Wettrennen?
Genau, weil ich das Ding gewonnen habe. Ey, einmal und nie wieder, das war meine Fußball-Experience.
Na, ich habe als kleiner Junge mal Fußball gespielt, ein paar Jahre. Jetzt nicht besonders erfolgreich, also das Team war erfolgreich, aber ich jetzt nicht so. Und dann ist mein ganz kurzes Intermezzo Tennis draus geworden, so für ein halbes Jahr.
Tennis?
Dann Radsport, das war auf jeden Fall ein bisschen länger, ich weiß gar nicht, ob das 2 Jahre waren oder so. Und dann war das aber so viel Zeit, die da reingeflossen ist, dass meine Schulnoten darunter gelitten haben. Dann habe ich erstmal kurze Sportpause gemacht und seitdem spiele ich dann Basketball auch. Ja. Aber zu den Fußball.
Ja, genau.
Zu den Fußballvereinen.
Was soll das?
Pass auf, ich habe nämlich beim Instagram durchscrollen so ein paar nette Bilder gesehen und die hatten die Überschrift, wo Fußballfans am meisten mit dem Fahrrad zum Stadion fahren. War so eine Statistikerhebung von Jobrad, glaube ich. Kannst ja mal irgendwie einen Tipp abgeben. Welcher Fußballverein, wo fahren die meisten Leute mit dem Fahrrad hin? ins Stadion?
Nein, nicht auf dem Land. Also nicht eine kleine, muss ein großer Verein sein. Die Bayern machen das auch nicht. Berlin? Ha! Berlin.
Aber nicht schlecht. Berlin, Platz 3, Union Berlin mit knapp 10% der Leute, die ins Stadion pilgern, sind 10% Leute, die mit dem Fahrrad kommen. Platz 1 ist der SC Freiburg mit knapp 15% und Platz 2 Holstein Kiel mit 11%.
Ja, aber siehst du, das sind Freiburg, ne? Fahrradstadt.
Ja, so. Ja. Genau.
Aber ich hatte total Schiss, mein Rad vorm Stadion anzuschließen.
Wieso denn? Wenn es da gute Anschließmöglichkeiten gibt und sowas?
Boah, ich weiß nicht. Ich mag sowas nicht.
Naja. Wollen wir auf die Schlusslichter noch ganz kurz gucken? Borussia Dortmund, FC Heidenheim und TSG Hoffenheim sind Schlusslicht und dümpeln irgendwo bei einem beziehungsweise unter einem Prozent rum.
Tja.
So, kleiner Nachtrag zum Thema Squeezy, was wir ja vergangene Woche in unserer großen 100. Folge drin hatten. Da haben wir mit Roger Mielenk über Sporternährung gesprochen. Er hat vor 33 Jahren das Gel nach Europa gebracht und wichtige Pionierarbeit geleistet. Und jetzt ist im Magazin Rennrad noch ein interessanter Artikel rausgekommen. Und den hat er mir direkt nach unserer Aufnahme geschickt. Und das fand ich wirklich sehr interessant. Da geht es dann um die Nachhaltigkeit in der Sportnahrungsindustrie. Und das ist wirklich wissenswert. Bevor wir darüber reden, ganz kurz. Kurzer Hinweis für euch, ihr bekommt nämlich satte 25% Rabatt. Bei Squeezy geht ihr einfach in den Webshop und am Ende gebt ihr unseren Code Hashtag BikersParadise25 ein. Packen wir euch auch nochmal in die Shownotes und dann müsst ihr euch das jetzt nicht merken oder notieren. Jetzt zum Thema. Wenn du jetzt ein Gel, Alex, zu dir nimmst beim Fahrradfahren, was machst du dann mit dem leeren Gelbeutel?
Na, ich mach das immer ganz anständig habe ich die verklebten Dinger immer schön hinten in meine Trikottasche reingestopft.
Ja, und was passiert dann, wenn du bei einem Café bist oder wieder zu Hause bist?
Naja, dann haue ich es in die Mülltonne.
Welche Mülltonne?
Naja, die erste, die mir über den Weg läuft.
Okay, also der Bioeimer oder was?
Nein, der Bioeimer natürlich nicht. So.
Na, welchen Eimer würdest du nehmen?
Na, Restmüll.
Ach, ja, wirklich?
Ja, wieso? Ist doch Alu. Nee, ist doch Verpackung.
Ja, krass.
Ach so.
Nee, wirklich, finde ich krass. Weil
wieso?
Für mich war sowas immer gelber Sack, gelbe Tonne.
Gelbe Tonne?
Ja, ja. Aber, ja, richtig, aber richtig ist Restmüll. Du machst das absolut korrekt. Wieso? Und das mit dem Alu hast du auch komplett richtig durchdacht und durchschaut.
Ich habe zwar gar nichts durchschaut, aber du wirst es mir gleich erklären.
Also pass auf, die Gelverpackungen bestehen eigentlich meistens aus Verbundstoffen, Kunststoff mit eben Aluminium und das lässt sich nicht recyceln. Also die ganzen Anlagen können das nicht auseinanderfriemeln und deshalb geht das nicht in die gelbe Tonne, sondern in den Restmüll und das habe ich mein Leben lang wirklich falsch gemacht.
Ja, schön.
Das ist wie, es gibt ja so große Kartons, wo Geräte meinetwegen eingepackt sind und die sind meistens so foliert.
Ja.
Und die kannst du auch nicht in die Pappe schmeißen, sondern das geht eher in die gelbe Tonne. Wir machen auch alle Leute falsch.
Ja, aber das
ist schon schwierig.
Ja, ich finde, das System ist auch nicht ausgereift, weil es gibt zu viele Ausnahmen und die kein Mensch kennt.
Ja, da muss man aber leider jeden Menschen in die Pflicht nehmen und da muss man sich irgendwie Gedanken machen. Ich wohne in Neukölln und in einem Gebäudekomplex, sage ich mal, wo ich glaube 95% der Leute nicht wissen, wofür die ganzen Tonnen überhaupt da sind und das ist ganz wild, was da alles passiert. Da kommt auch der Restmüll in den Biomüll und sowas, Sperrmüll. Kommt dann da auch in irgendeine Tonne rein Das ist so schrecklich. Da verlierst du wirklich den Glauben an die Menschheit.
Da steigern wir uns jetzt nicht rein.
Nein, genau. Seit vielen Jahren wird auch an Alternativen geforscht für eben diese Verpackungen von Sportlernahrung, sodass es dann eben auch in die gelbe Tonne könnte. Oder es gibt eben biobasierte Materialien, also Zuckerrohr, Zellulose etc. Solche Sachen, die industriell kompostierbar wären. Aber das ist alles noch nicht so richtig geil. Und es gibt auch viele Produkte, die das dann mal gemacht haben, auch wieder vom Markt genommen haben, solche alternativen Verpackungen, weil das dann eben nicht so richtig dicht war. Und irgendwann, wenn dir so ein Gel mal in der Trikottasche, in der Bikepacking-Tasche ausläuft, dann Halleluja. Hatte mein lieber Kumpel Frankie nämlich mal, da sind wir, ich glaube, nach Wien gefahren, ne? Und auf einmal er so, was ist denn das? Hat so die Finger in seine Rahmentasche reingesteckt, alles voll geklebt und ja, da ist ein Gel explodiert von
Ex. explodiert.
Naja, es ist ausgelaufen. Und zwar so, dass dann da wirklich die ganze Tasche eigentlich ausgeräumt, alles ausgewischt und versucht auszuwaschen. Das war schon eine Heidenarbeit. Das hat uns bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde gekostet. Und seitdem packe ich Gels auch immer nochmal in so eine extra kleine Tüte rein, wenn ich sie in Bikepacking-Taschen verpacke. Aber sonst hinten in die Trikottasche, da stecke ich die einfach so rein. Da ist mir auch noch nie was passiert. Und wenn ich ein Gel weggezischt habe, dann rolle ich das auch immer von der Öffnungsstelle nach innen ein. Also, dass die offene Stelle quasi ganz innen ist und dann läuft da eigentlich auch nichts mehr aus. Ich bin also ein bisschen penibel, damit das Trikot wenigstens halbwegs sauber bleibt.
Ich habe das früher nur bei Wettkämpfen benutzt und da hatte ich irgendwie A, keine Zeit zum Einrollen, B, keine Zeit irgendwie darüber nachzudenken, was ich damit mache und hatte am Ende immer klebrige Finger. Kam mir so ein bisschen vor wie diese Handballspieler, kennst du das? Die machen ja auch dieses Harz. So kam ich mir vor, so am Lenker festgeklebt mit meinen squeezy Fingern.
Ich hatte auch mal so ein Erlebnis, so ein Gel aufgemacht, aber irgendwie war das schräg aufgerissen, will ich mir das so in den Mund drücken und es läuft alles nicht in den Mund, sondern in meinen Bart rein. Oh, das hat sich auch so richtig bescheuert angefühlt. Naja, genug mit diesem ganzen Gels-Kram. Viele Leute benutzen das ja auch gar nicht. Von daher wollen wir zum nächsten Thema springen?
Ja.
Tour de France. Da kommt so ein leichter Schauer, läuft schon den Nacken runter. Wir haben erstmal richtig heiße News für euch, ne? Also, am Samstag, dem 5. Juli, startet die Tour de France. Einen Tag vorher. Hört ihr hier im Podcast alles Wissenswerte dazu von und mit Carsten Miegels, der ist seit Jahrzehnten die Stimme des Radsports bei Eurosport. Es wird um die aktuelle Tour gehen, den Radsport allgemein, die Geschichte des Radsports und natürlich auch diese ganzen geilen Insights aus vielen, vielen Jahren Kommentatorenleben bei allen wichtigen Straßenradsportereignissen der Welt. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es zwei Wochen später einen Bikers Paradise Podcast mit Rick Zabel, der ja auch selber schon als Profi die Tour gefahren ist, viermal, wenn ich richtig mitgezählt habe. Der bringt jetzt ein neues Buch raus, darüber werden wir sprechen. Natürlich die Tour de France und auch seine Karriere und das Leben nach der Karriere.
Ich würde mal sagen, Vollgas, oder? Machen wir hier.
Mega gut.
Boah, das ist die eine Seite der Tour de France. Und dann kommt die andere. Meine kleine Tour de France. Ich fahre hin. Und ich bereite mich vor.
Wie bereitest du? Achso, stimmt, du hast gesagt, du bist ja jetzt schon mal hier in Berlin ein paar Höhenmeter gefahren.
Und du kennst ja mein Problem, ich habe immer noch mein 17 Jahre altes Fahrrad. So, was ich aber jetzt wieder lieben gelernt habe, was aber immer noch keine Kompaktkurbel drauf hat. Aber ich mach's einfach. Ich fahre. Und ich habe tatsächlich beim Training die 500 Höhenmeter-Marke geknackt.
Hier in Berlin?
Diese Woche.
Herzlichen Glückwunsch.
48 Kilometer, 505 Höhenmeter. Oh. Ich bin zweimal den Willi gefahren und fünfmal den Teufelsberg.
Und der Teufelsberg, da gibt's ja sogar eine Serpentine. Wow.
Die hat 8%. Das einzige Frustrierende ist, ich meine, ich bin stolz wie Bolle, baller ich da hoch wie eine kleine Schnecke. Und dann kommen immer so diese 20-Jährigen an mir vorbeigeballert. Dann hörst du schon so von hinten, weißt du, dieses Geräusch von Carbon, wenn sie denn im Wiegetritt und die gucken nicht mal, die lächeln nicht, gar nichts. Die geben mir auch kein Getränk, gar nichts. Die feuern mich auch nicht an, gar nichts. Aber das ist mir egal. Das ist mir alles egal. Ich mach mein Ding.
Das finde ich gut. Auch selbst mit der Übersetzung, die nicht passt. Du hast ja quasi einen viel zu schweren kleinsten Gang, um da hochzukommen. Aber finde ich gut, dass du es machst.
Aber ich habe jetzt ein ganz anderes Problem.
Das da wäre?
Ich habe mich verliebt.
In wen? Was meine ich? Was?
Brompton hat tatsächlich eine Tour de France Edition rausgebracht.
Das habe ich auch gesehen und dir geschickt und du hast dann gleich geschrieben, kenne ich schon.
Boah.
Ja komm, wie kommst du da ran? Du hast einen guten Draht zu Brompton.
Ja, ich habe dich schon angeschrieben, da gibt's gerade Gespräche. Leute, es gibt zwei Modelle, schaut euch bitte diese Räder an, das ist, der Sattel hat so rote Punkte wie das Bergtrikot bei dem einen Rad. Und die haben das in Kooperation offiziell mit der Tour de France gemacht. Der Schutz vom Schutzblech unten, dieser Lappen, da ist das Tour de France Logo drauf. Aber jetzt kommt das allergrößte. Es gibt eine Fotografin, die macht wahnsinnig gute Sportbilder von der Tour de France, eine Sportreportage-Fotografin. Die bewundere ich total. Und die haben in den Rahmenlook ein Foto von ihr mit eingearbeitet. Sieht man ganz schwer. Aber allein diese Geschichte, das ist so stilisiert und das ist sehr grob gerastert. Aber das ist ein Foto von ihr mit, ein Sportfoto von der Tour de France mit dabei. Ihr müsst euch, da gibt's auch so ein Video, wie dieses Rahmendesign entstanden ist.
Das können wir ja in die Shownotes hier packen, dann braucht ihr da nur draufklicken. Wie sieht denn die Rahmenfarbe aus? Bestimmt gelb, oder?
Ja, sie haben zwei Modelle. Bei einem Modell ist es gelb, bei dem anderen ist es so ein bisschen türkis. Aber türkis, schwarz, rot, oh, guck's dir an. Ja, guck's dir an, es macht alles Sinn. Aber jetzt habe ich auch ein bisschen Angst.
Wieso? Achso, du hast Angst, dass Prompten sagt, hier, bitteschön, ist dein Tour de France Editionsfahrrad, aber dafür wollen wir jetzt aber auch ganz, ganz viele Bilder am Mont Ventoux haben.
Nee, das ist gar nicht das Problem.
Nicht?
So, hier hast du die Edition, jetzt fahren wir schön da hoch.
Ja, genau.
Wir schicken dir einen Fotografen mit und jetzt fahren wir mit dem Prompten. Ich habe einmal in meinem Leben einen Typen gesehen, der mit dem Prompten den Brocken hochgefahren ist.
Das ist auch stabil.
Das ist nicht lustig. Ja. Das ist nicht lustig. Und der Brocken ist nicht der Ventoux.
Nee, aber der Brocken hat auch zwei steile Stellen. Da musste.
Wie hoch ist der Brocken?
Oh Mensch, ich als alter Sachsen-Anhalter müsste das eigentlich wissen. 1148 oder so.
Ja, na gut. Ah, egal. Es bleibt spannend.
Die haben irgendwann mal nachgemessen und da war irgendwie ein Meter zu wenig. Dann haben sie oben so einen großen Findling draufgelegt, dann hat es wieder gepasst.
Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja.
Und wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, ich will dieses Fahrrad. Na gut.
Ich unterstütze dich da komplett, auf jeden Fall. Dann gibt es noch gute und schlechte Nachrichten für alle Serienjunkies. Die Netflix Tour de France Serie Unchained oder zu Deutsch Im Hauptfeld geht in die dritte Runde, aber das ist dann leider die letzte Staffel.
Warum?
Es ist ein bisschen repetitiv, also es wiederholt sich alles, ne? Vorbereitung, Fahren, Hotel, Bus, Fahren und dann immer so weiter und am Ende gewinnt Tadej Pogacar.
Damit müssen wir uns abfinden.
Ja, also die Gründe sind erstmal das liebe Geld und eben sinkende Zuschauerzahlen. Das begründen sie wahrscheinlich damit, dass der große Spannungsbogen meistens nicht so vorhanden ist. Wobei ich die Sendung absolut großartig finde, auch wenn es da immer wieder Stimmen gibt, dass es alles überspitzt und diese Komplikationen innerhalb der Teams und die Rangeleien, die gibt es eigentlich gar nicht, sondern das wird einfach nur so aufgearbeitet, damit es so aussieht. Da hat sich Wout van Aert zum Beispiel mal zu Wort gemeldet. Und das sind ja die Macher von dieser Formel 1 Serie. Und genau bei dieser Formel 1 Serie gab es die gleichen Sachen. Da hat dann hier Max Verstappen gesagt, so, ich rede nicht mehr mit euch, mit dem Netflix-Fernsehteam, weil ihr schneidet das so zusammen und das stimmt dann alles schon gar nicht mehr. Egal, das ist nur ein Nebenschauplatz. Das liebe Geld, habe ich gelesen, dass jedes dieser 8 Teams, was die begleitet werden, 50.000 Euro dafür bekommen, dass sie da so unlimited Zugang haben, diese Fernsehteams. Und die ASO, also der Veranstalter der Tour de France, bekommt ja auch nochmal einen Haufen Knete.
Ja.
Also die Serie wird auf jeden Fall nicht billig sein.
Okay.
Und ja, das rechnet sich dann irgendwie nicht. Die dachten sich auch, wir wollen gerne mit dieser Tour de France Serie unseren Markt festigen und ausweiten in Frankreich. Und gerade in Frankreich interessiert es wohl am wenigsten Leute. Ich glaube, weil die Tour de France da so leben,
nein,
und jeden Tag die Equipe lesen und das im Fernsehen sehen, dass sie einfach diese begleitende Serie gar nicht brauchen.
Ja, die wollen das einfach live sehen, Punkt.
Ja, wahrscheinlich ist es genau das. Ja. Steigendes Interesse gibt es aber in einem anderen Radsportbereich und da kommen wir gleich zum nächsten Gerücht, denn der Frauenradsport erfreut sich ja immer größerer Beliebtheit. Auch die Rennen sind da meistens bis zum Ende ein bisschen spannender als die Herrenrennen und da gibt es dann eben das Gerücht, dass die Tour de France Femme von Netflix begleitet wird und dass darüber eine Serie da kommen wird.
Nee, finde ich super. Das macht wirklich, ich habe ja letztes Jahr Tour de Femme geguckt, im Fernsehen gerne und das ist einfach spannend, Punkt.
Allerdings kommt jetzt die dritte Staffel, die letzte Staffel ganz kurz vor der Tour de France raus und zwar am 2. Juli. Und am 5. Juli startet die Tour ja schon. Vergangenes Jahr war das irgendwann Mitte Juni, da hatte man genug Zeit, um sich auf die Tour de France vorzubereiten, das vergangene Jahr nochmal rekapitulieren zu können. Aber diesmal alles anders. Bam. Da merkt man schon, dass die Interessenslage da nicht mehr ganz so priorisiert ist bei den Kollegen von Netflix.
Jetzt reden wir mal über das RAM. RAM Race Across America. Ich war ja letztes Jahr dabei.
Ja.
Und hatte das völlig aus den Augen verloren. Und dann hat mich die Sabria, die auch bei uns im Team war, angepinkt über Insta und hatte mal so einen Post geschickt. Hier, guck mal, sind ja so Filmchen, wie du auch gemacht hast. Und plötzlich war ich drin. Und plötzlich war ich wieder voll dabei. Da gibt's ja so ein Live-Tracking, ne? Da kannst du auf der Landkarte sehen, wo die alle stehen. Und plötzlich war ich Feuer und Flamme. Und das war dieses Jahr auch wirklich spannend, denn die drei Führenden am Anfang waren drei Österreicher.
Oh.
Irre, oder?
Ja, Wahnsinn.
Drei Österreicher. Danach wurde, also die ersten beiden, die ins Ziel gekommen sind, sind auch Österreicher. Und das Geile war einfach, der Zweitplatzierte, der Lukas Kaufmann, der war auch mit uns dabei. Den habe ich noch so live gesehen irgendwie bei letztes Jahr und so zum Anfassen. Und dann macht das noch mal mehr Spaß. Ne? Der Philipp Kaider hat das gewonnen, 39 Jahre alt, in 8 Tagen und 22 Stunden. Der sah die ganze Zeit so entspannt aus. Ich verstehe es nicht. Es ist mir ein Rätsel.
Du bist ja mit Klaus Henning Schulke gefahren, mit Bottle Klaus. Er hatte wie lange gebraucht? 10 Tage?
10 Tage und 20 Stunden.
Krass. Das sind ja einfach mal 2 Tage weniger fahren.
Ja, ja. Zwei
wow.
Tage. Zwei Tage, ja.
Und Klaus Henning war ja flott unterwegs. Ne?
Ja, ja. Der Meine ist Güte. Irre, oder? Also für nächstes Jahr kann ich euch nur empfehlen, guckt mit rein, vor allen Dingen, weil Klaus Henning im Alter von 60 Jahren nochmal startet. Wahnsinn, oder?
Das ist krass.
Mit 60. Muss man wollen. Ja. Dieses Jahr war übrigens nur ein einziger deutscher Solostarter dabei und der ist am 4. Tag ausgestiegen mit Hitzeschlag.
Ach du Scheiße.
Also der hatte den Hitzeschlag schon vorher, musste eine Pause machen und hat dann probiert nochmal einzusteigen. Ging nicht. Und da merkst du in der Wüste in Arizona, da merkst du erstmal, wie extrem das ist. Ich habe das ja wirklich diesmal aus der Distanz beobachtet. Ne? Es gibt immer so einen Teil, der gleich am Anfang mit der Hitze nicht klarkommt. Da sind 2, 3, die gleich weg sind. Ne? Und dann gibt es nochmal ein paar, die in der Mitte aussteigen. Die Führungsgruppe ist ziemlich schnell ganz klar positioniert.
Und was ich gelernt habe, erster Mississippi geht das Rennen richtig los.
Ganz genau.
Warum ist das so?
Warum geht das Rennen am Mississippi los? Ich glaube, dass dann deine Müdigkeit, deine Erschöpfung so groß ist. Also man muss dazu sagen, der Mississippi ist so, läutet so das letzte Drittel ein. Die Erschöpfung ist so wahnsinnig stark, dass du dich mental so fokussieren musst, weiterzumachen, weil ich glaube, die ganze Zeit sitzt auf deiner Schulter so ein Teufelchen, was sagt, ich will schlafen, lass mich in Ruhe, ich will mich hinlegen, ich steige jetzt ab und leg mich an Straßen. Wirklich. Aber jetzt gibt's eine Sache, die hat mich bei der diesjährigen Austragung total genervt.
Was denn?
Und zwar gibt es ja Einzelstarter, Zweierteams, Viererteams und es gibt Achterteams, die starten. Und diesmal gab es ein deutsches Achterteam und da war wieder Joe Kelly am Start.
Von der Kelly Family,
der macht ja auch Ultras, ne, und ist auch ein sehr guter Sportler, ist auch schon jetzt in einem gehobenen Alter. Und er hat ein Achterteam gemacht, da ist auch einer seiner Brüder dabei. Brüder oder Sohn, das weiß ich jetzt gar nicht. Okay, egal, einer aus der Familie, das ist ja alles in Ordnung. Aber was viel schlimmer ist, 6 deutsche Influencer. Leute, die noch nie in ihrem Leben was mit dem Fahrrad zu tun hatten. Das hat mich total aufgeregt. Darf man sich darüber aufregen?
Ich glaube, ja.
Weißt du warum? Weil die reden über das härteste Rennen der Welt, fahren aber pro Tag oder fahren immer nur 1 Stunde. Und dann haben sie erstmal ganz lange Pause. Und dann fahren sie irgendwann wieder nochmal 1 Stunde. Und dann siehst du so, wie sie die Tacho-Displays posten. Ah, ich habe 200 Höhenmeter gemacht. Ja, ich bin jetzt 53 Minuten gefahren. Ja, und es war so wahnsinnig schnell. Ich glaube, ich habe einen Schnitt von 23 km/h gehabt. Und es ist alles so krass. Und ich muss mich jetzt unbedingt ausruhen. Aber die Stimmung hier bei uns, die ist so stark. Und ihr könnt mal gucken. Und ach, guck mal, da ist ja ein Hund und eine Katze am Straßenrand. Die muss ich jetzt mal streicheln.
Ja, also du meinst, das ganze Event wird durch sowas verwässert.
Ja, total. Ja. Aber das ist die Welt, in der wir leben.
Ja, aber ja, klar. Ich schätze, das RAM ist wahrscheinlich auch wahrscheinlich froh drüber, dass mehr Leute aufmerksam werden. Ne? Und das funktioniert ja heutzutage über eben Influencer. Ja.
Aber wir haben Bottle Klaus. Und damit haben wir die letzte Bastion auf dieser Welt, die den RAM hochhält für die Deutschen.
Von den USA schauen wir mal zurück nach Deutschland. Wir haben ja schon mal über den ADFC Fahrradklimatest gesprochen und der ADFC hat das ganze Ding jetzt ausgewertet. Also vor ein paar Monaten konnte man da mitmachen, ich habe da mitgemacht und jetzt wurde es ausgewertet und die fahrradfreundlichste Stadt wurde gekürt. Es ist wieder ein sehr spannendes Ergebnis, denn der letzte Fahrradklimatest ist 2002 rausgekommen und dreimal darfst du raten, ob es in Berlin besser oder schlechter geworden ist.
Nein, das wissen alle, es ist schlechter geworden.
Ich zitiere, nur Berlin, Düsseldorf, Essen, Dortmund und München kamen schlechter weg als vor 2 Jahren.
So.
Das ist schon gruselig, ne? Also es gibt da so ein Schulnotensystem, aber mit Kommastellen dahinter, weil eben das dann genauer ist, wenn da, haben ja zigtausend Leute mitgemacht bei dieser Befragung, ne? Schulnotensystem. Berlin ist von einer Schulnote 4,13 auf eine 4,28 gerutscht.
Wer hat's denn gewonnen?
Pass auf, erstmal der Bundesdurchschnitt ist die Note, und das ist auch nicht gut, 3,92. Das ist die Durchschnittsnote in ganz Deutschland.
Na, das war ich in der Schule.
Das ist doch schön. So, dann kommen wir zu den großen Gewinnern. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Platz 1, Frankfurt am Main.
Ach.
Vor Hannover und vor Bremen.
Ja, das habe ich gehört mit Frankfurt am Main. Krass, das habe ich gehört. Ja, Frankfurt hat wohl richtig Gas gegeben.
Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist irgendwie gruselig, ne? Es gibt diese Abfragung und da machen viele Leute mit und die Tendenz ist wirklich nach 2 Jahren, es ist nur ein kleines bisschen besser geworden. Wirklich hinter dem Komma, die zweite Stelle ist besser geworden. Das ist alles. Man kann eigentlich sagen, es ist nichts passiert. Außer dann eben solche Leuchtturmprojekte, wo dann auf einmal Frankfurt ganz vorne ist, weil sich da ganz viel getan hat. Ja. Ja. Es ist schon irgendwie gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Nochmal Zitat, mehr als 2/3 der Radfahrenden fühlen sich im Straßenverkehr nicht sicher. 2/3. Ja, das ist eine ganze Menge.
Ja, also ach so.
Auf das gesamte Bundesgebiet gesprochen. Viele Radwege seien zu schmal oder zu geparkt. Oft würden RadfahrerInnen auf Straßen oder eigenen Radwegen zu eng überholt und die Anzahl der Radverkehrstoten ist nicht kleiner geworden.
Ich erzähle dir mal eine Geschichte dazu,
ja,
die ich gerade erlebt habe. Und zwar kennst du diese Radwege, also, du hast den Bürgersteig, dann hast du parkende Autos und dann ist aufgezeichnet so eine Linie Radweg und dann kommt der Autoverkehr.
Ja.
Ich fahre nach Berlin-Mitte und fahre auf genau diesem Radweg und sehe so in 100-200 Metern vor mir steht ein Mädel mit ihrem Fahrrad auf diesem Radweg und fummelt an ihrem Backpack rum. Und ich denke noch so, ja, naja, du hast zwar ein Fahrrad, aber das ist irgendwie nicht der Ort in dieser Konstellation, um einfach anzuhalten und da an deinem Zeug rumzufummeln. Fahr an ihr vorbei über so einen Bogen, muss natürlich in den fließenden Verkehr rein, fahr bis zur Ampel und höre hinter mir ein riesiges Peng,
oh nein.
Knall.
Oh nein.
Und da ist, den hatte ich noch vorher überholt, da war so ein Typ auf dem Single Speed, der sah eigentlich ganz pfiffig aus, der ist voll reingefahren, voll.
In die Frau.
Der ist voll, der hat die richtig wie so eine Säule umgebügelt und das sah überhaupt nicht lustig aus.
Nee.
Jetzt meine Frage,
wer
hat Schuld?
Naja, eigentlich sie, oder?
Nee.
Er.
Ja, da gibt es eine Regel, ne?
Ja, das ist, ja, hinten drauf fahren, ne?
Nee, wenn du stehst, ist immer der Schuld, der reinfährt.
Ja, klar. Gestern hatte ich auch eine ähnliche Situation, hier Warschauer Straße, also ja auch Fußweg, dann ist ein Radweg auf der Straße und dann ist die Straße und es ist ein Feierabendverkehr, eine Riesenwolke an Fahrradfahrern, vielleicht 25, 30, ich ganz vorne, natürlich, und vor mir ist noch so ein E-Biker, ne? Und wir sehen dann, dass da ein Auto parkt, nicht auf dem Fahrradweg, sondern wie es sich gehört, auf der Autobahn. Straße, ja, auf dem Autoweg. Ja. Auf einmal geht der Typ vor mir mit dem E-Bike voll in die Eisen. Ich auch, habe ja verminderte Reaktionszeit, so, ne? Schieße noch so in diese kleine Lücke zwischen Auto und ihm rein, lehne mich so ein ganz kleines bisschen mit der Schulter noch an ihm an. Wir rollen so dran vorbei. Ich sehe, dass da gerade ein Kind zu diesem Auto rüber wollte und sehe so, wie das Kind zu dem Auto so einen fragenden Blick rüber wirft, so, was ist denn jetzt hier los, ne?
Scheiße.
Ich hau ihm dann nochmal so auf die Schulter und so, oh, das haben wir aber gut hinbekommen, so, ne? Und er komplett fertig, hat kaum ein Wort rausbekommen, so, der hat schon gedacht, der hat das Kind schon fast umgefahren, ne? Heftig,
ja,
wirklich
aber das
heftig.
Ist, aber das ist auch so ein bisschen das Problem der E-Biker, ne? Die sind einfach wahnsinnig schnell.
Ja gut, ja, wir sind ja dann auch so schnell wie ein E-Bike, nur dass wir es eben aus eigener Muskelkraft machen. Aber das war auch eine Situation.
Das hast du so schön
ja,
gesagt.
Gerne.
Sag das nochmal bitte.
Du bist schnell. Nee, aber ich meine nur, wenn die ganzen Leute näher an uns dran gewesen wären, dann das Ziehharmonika, die wären sich hinten voll über die Karre gefahren, ne? Und dann hier wie bei der Tour de France, Riesenmassenkarambolage gewesen.
Ja, ich will gar nicht dran denken.
Nein, komm, um bei den negativen Sachen zu bleiben und bei diesem Fahrradklimatest besonders negativ bewertet von die Radwegbreiten, kennen wir ja, ne? So, die fehlende Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen, kennen wir auch, und die Führung an Baustellen vorbei. Und das kenne ich auch. Immer irgendwo ist eine Baustelle und du denkst dir so, wie soll ich denn da jetzt bitte schön vorbeikommen? Das ist 10 Zentimeter breit,
ja, ja,
geht so kreuz und quer, hoch und runter, da ist noch die Fahrbahn aufgeschnitten und scharfe Kanten und naja, man kann sich drüber aufregen. Jetzt müssen wir aus dieser Folge noch irgendwie was Positives
rausholen. Ja, genau.
Wir können ja die Leute jetzt nicht so negativ zurücklassen. Hast du irgendwas?
Der Sommer ist da und wir fahren beide mit dem Fahrrad in Urlaub.
Genau. Das ist doch schön. Und wir hoffen, dass ihr das auch tut.
Fahrradfahren macht Spaß.
Meistens.
So.
Ja, macht euch eine schöne Zeit. Das war's mit Folge 101 von Bikers Paradise Podcast. Sagt all euren Freunden und Freundinnen Bescheid, dass es uns gibt. Abonniert den Kanal, abonniert diesen Podcast, folgt uns bei Instagram. Ihr kennt die ganzen Geschichten.
Ihr könnt uns übrigens jetzt auch immer Mails schreiben, wenn ihr wollt. mail@bikersparadisepodcast.de
Steht auch nochmal in den Shownotes drin. Da gibt's dann auch nochmal diesen Rabattcode für Squeezy, #BikersParadise25, steht da auch drin. Dann viel Spaß beim Shoppen und wir hören uns dann nächste Woche Freitag.
Tschö mit Ö.
Tschö mit Ö.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.